der Medientalk mit Grit Leithäuser.
Hallo und herzlich willkommen zu Umgehört, der Medientalk. Mein Name ist Grit Leithäuser. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wir sprechen ja in unserem Podcast regelmäßig über so vielfältige Facetten der Audio- und Medienwelt, von aktuellen Trends über neue Technologien bis hin zu Strategien, die auch hinter sehr erfolgreichen Kampagnen und Formaten stecken. Heute haben wir uns überlegt, wir widmen uns dem Thema, wie man Werbung gestalten kann, damit sie erfolgreich ist und damit sie vor allen Dingen Aufmerksamkeit weckt und auch im Gedächtnis bleibt. Das ist ja wichtig. Werbung begegnet uns überall. Im Auto, am Smartphone, in den sozialen Medien scrollen wir runter und auf der Couch hören wir unseren Lieblingspodcast. Also Werbung ist wirklich überall. Aber was sind denn die entscheidenden Faktoren für eine wirklich erfolgreiche Werbekampagne? Da möchten wir gerne aus zwei Perspektiven heute einmal draufschauen. Und zwar einmal, welche Rolle Kreativität in der Werbung spielt und auch Psychologie. Wie spielen diese beiden Elemente miteinander zusammen und schaffen hoffentlich Werbung, die wirkt und auch im Gedächtnis bleibt. Einerseits ist heute bei mir Philipp Veit. Philipp ist Gründer und Kreativchef der Agentur German Wahnsinn, wohlgemerkt einer 360-Grad-Audio-Agentur. Philipp ist im wahrsten Sinne ein sehr kreativer Kopf und er gibt uns hoffentlich Einblicke in seinen schöpferischen Prozess für Kampagnen. Und auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass Patricia Johannes zu uns gekommen ist. Patricia, du bist Head of Psychological Research bei September Strategie und Forschung. Das habe ich mir aufgeschrieben. Sehr schöner Titel. Du bist Werbepsychologin und du kannst uns zeigen und erklären, wie Daten psychologischen Prinzipien folgen und unsere Kampagnen unterstützen können. Also ich freue mich ganz doll auf den Austausch mit euch und starte einfach mal. Ihr habt das Wort.
Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen darüber quatschen können. Bin ein bisschen neidisch auf den Unternehmensnamen von Philipp. German Wahnsinn finde ich ziemlich geil. Vielleicht breche ich direkt meine Lanze für die Psychologie, warum ich die so liebe und warum ich die für Werbung und Marken so unheimlich wichtig finde. Weil ich glaube, dass sozusagen immer zu verstehen, auch dass das Unbewusste in uns ein Entscheidungsträger ist. Ne? Weil klar wollen wir uns immer gerne als sehr rationale und sehr bewusste Menschen verstehen. Und das sind wir zum Teil auch. Aber wir treffen auch oft Entscheidungen, über die wir uns gar nicht so bewusst sind und wo wir auch gar nicht so genau wissen, warum wir das jetzt eigentlich so wollen, warum wir uns danach sehen, warum wir das so entschieden haben. Und da hilft die Psychologie eben ungemein, weil sie sozusagen über das Gesagte hinausgeht. Also wenn wir Tiefeninterviews führen zu Kampagnen, zu Marken, zu was auch immer, dann gucken wir nie nur auf das, was wurde konkret gesagt, sondern auch immer, was steckt da noch dahinter. Konkretes Beispiel zu nennen, wir haben immer ganz offene Ohren, wenn wir sowas hören. Angenommen, wir untersuchen irgendein Getränk und dann geht es ums Gebinde. Wie sieht die Flasche aus? Was soll die rüberbringen? Wenn die Leute dann anfangen, selber kreativ zu werden und sowas zu sagen, wie, ach ja, könnte ich mir eigentlich auch so als Vase zu Hause hinstellen, voll schön. Dann denkt man erstmal, oh, sehr nettes Kompliment. Es scheint ein gutes Gebinde zu sein. Und als Psychologe denkt man aber schnell so, ah nee, da wird gerade was konstruiert. Das heißt, der eigentliche Nutzen ist noch nicht stimmig.
Da fällt mir ein, ich habe Vasen, das sind Flaschen zu Hause stehen.
Ich frage jetzt nicht, welche Marken das sind.
Philipp, du hast mal gesagt, daran erinnere ich mich noch, eigentlich müssen wir in der Werbung viele Sachen neu entwickeln und wieder überraschen. Und ganz hängen geblieben ist bei mir so, wir kennen alle Werbespots mit quietschenden Türen.
Nein, also... Ja, also es ist ja so, dass wir wenn wir Audio denken, ist es ja meistens so, dass wir in viel zitatisch sprechen. Das heißt, wir benutzen Sachen, die uns irgendwie in unserer Erinnerung liegen und die benutzen wir, um Gefühle zu veräußern. Und da ist natürlich dieses Zitat der quietschenden Tür, also eine Tür öffnet sich und erzählt eine Geschichte, ist natürlich super naheliegend. Dass in der normalen Welt keine einzige Tür im besten Falle quietscht, sollte am besten so sein. Aber deshalb finde ich dieses Gespräch auch super spannend, weil natürlich, hier spricht ein Küchenpsychologe mit einer richtigen Psychologin. Von daher ist es super spannend, weil ich wahrscheinlich sehr viel lernen kann. Diese Emotionen, die wir probieren mit Sound zu erzählen, die sind natürlich in unserem Geist, in unserer kulturellen Erziehung super tief verankert. Und natürlich probiert ein Kreativer die ganze Zeit damit zu arbeiten, was erzeuge ich denn eigentlich für eine Emotion mit einem Geräusch? Und natürlich ist das Allernaheliegendste, man benutzt Sachen, die schon seit 20, 30, 40 Jahren gelernt sind, wie der Hund, der in der Gasse bellt, der auf einmal, wo du denkst, so, oh ja, okay, jetzt passiert irgendwas, oder du hörst halt irgendwie so Polizeisirene und du weißt genau, okay, da werden Knöpfe getriggert, die im Grunde genommen, die es viel einfacher machen, eine auditive Geschichte zu erzählen. Genau das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, in das wir uns seit Jahrzehnten hinbewegt haben, dass wir die ganze Zeit diese Zitate benutzen, aber uns nicht weiterentwickeln eigentlich. Ich rede halt immer von Zufällen oder noch lieber Fehler. Also der Fehler hat die schönste Geschichte geschrieben mit in Songs, in Filmen, in Spots, dass du halt zusammensitzt und dann passieren Dinge, dann fällt irgendwas um und du benutzt es mit. Und mittlerweile sind wir in diesem Tempo der kreativen Produktion, gestehen wir uns das nicht mehr ein, Fehler zu machen und Zufälle zu schaffen. Und alles ist auf, wir müssen jetzt hier performen und es darf keinen Fehler ergeben. Denn Fehler sind problematisch. Und das führt dazu, dass Audio immer gleicher wird und dann auch nicht mehr auffällig wird. Und so kommen wir in so eine Gradlinigkeit rein, die wahnsinnig gefährlich ist für Kreation und auch dazu führt, dass wir im Grunde genommen so ein bisschen auch an Relevanz verlieren, würde ich halt sagen. Das ist halt so, und deshalb sind wir immer darauf fokussiert, Dinge neu zu denken, Dinge zu prototypisieren im Grunde genommen, um zu testen für uns selber, was kann man machen, was funktioniert und das dann Kunden oder Kollegen vorzustellen.
Finde ich mutig. Also Mut zu Fehlern finde ich gut. Patricia, ihr habt doch diese Studie gemacht, wo ihr die verschiedenen Generationen mal untersucht habt und analysiert habt, wie unterschiedlich deren Emotionen aussehen und das, was man, damit man sie auch versteht.
Dieses keine Fehler mehr oder keine Improvisation mehr, keinen Raum für Improvisation mehr zu lassen, dass das der Werbung extrem schadet und abhanden gekommen ist. Das sehen wir auch in unseren Studien. Und das liegt zum einen an so einer Kultur, an so einem Zeitgeistphänomen, dass wir gerade so sehr viel auf Playing Safe sind. Ne? Also wir wollen irgendwie keine Fehler machen, alles richtig machen und so weiter. Und das nimmt uns ganz viel Spielraum. Das liegt aber auch, und da gehe ich jetzt mal auch selbstkritisch mit uns MarktforscherInnen um, wenn man es übertreibt mit dem mit der Defizitsuche. Ne? Also es ist immer eine Frage, deswegen ich kann auch verstehen, wenn sich Kreative manchmal schwer tun mit uns, weil wir ja, je nachdem, wie viel du hinguckst, okay, es gibt noch dieses Watch-out und dieses Watch-out, auch hier, das könnte auch gefährlich, das könnte vielleicht nicht gut bei der Zielgruppe ankommen. Wenn das der Tenor ist, dann finde ich es nicht kreativitätsfördernd, sondern dann ist es so ein bisschen die Suche nach dem Problem. Das darf in der Marktforschung nie passieren. Das finde ich gerade zu dem, was Philipp gesagt hat, super, super passend und beschäftigt uns auch immer wieder so als Ansporn für uns selber. Das ist so ein bisschen, es gibt da so einen Influencer, Leon X Skincare heißt der. Die ihn nicht kennen, der guckt so, was sind so Inhaltsstoffe in so Hautpflegeprodukten und wirken die wirklich und so weiter. Und der sagt immer, wenn du perfekte Haut haben willst, dann musst du einfach nicht so nah an den Spiegel gehen. Und da ist was dran, ne? Also im Sinne von, je näher du dran gehst, je mehr du guckst, was du noch verbessern kannst, desto mehr wirst du finden. Und dass das Ganze so mehr als die Summe seiner Teile ist, finde ich halt eben bei Kreativität total oder bei Kreation grundsätzlich sehr wichtig. Weil das haben wir in allen Generationen gesehen, dass die sich wünschen, dass Marken wieder mutiger werden. Unterschiede, die wir in den Generationen gesehen haben, die jetzt vor allem für Werbung spannend sind, finde ich zum einen bei der Gen Z natürlich. So viele Subgruppen sie ja hat, also es ist, wäre ein Fehler zu sagen, die Gen Z in sich funktioniert immer gleich. Also die einen sind sehr klimaaktiv, kleben sich auf die Straße, machen Fridays for Future. Die anderen haben damit gar nichts zu tun und überlegen sich lieber irgendwie ein Tiny House in Norwegen anzuschaffen und so ein bisschen raus aus dem Ganzen zu kommen. Dann gibt es noch andere Subgruppen. Aber was alle vereint ist, dass die in ihrer Haltung an sich und in dem, was sie fordern, radikaler werden. Die haben wenig Geduld für Umwege. Die wollen sozusagen, dass jemand die Führung übernimmt. Da geht auch Klarheit oft vor Sinnhaftigkeit. Also das sieht man auch an Phänomenen mit der AfD in Social Media. Das sieht man auch in anderen Ländern wie dem Trump und so weiter. Also das sieht man in der Politik und in der Gesellschaft generell, dass wir gerade in so eine Zeit kommen, wo Klarheit immer wichtiger wird. Und das Gleiche erwartet die Gen Z eben auch von Marken und der Werbung. Bei der Gen Y ist es so, ich bin selber Gen Y, deswegen muss ich da auch ein bisschen schmunzeln. Wir sind einfach total unentschieden. Also wir sind ja aufgewachsen, als die Multi-Optionalität losging. Das heißt, dieses, ich kann das machen oder das oder vielleicht auch das. Und irgendwie, wir tun uns wahnsinnig schwer damit, eine Entscheidung zu treffen, weil eine Entscheidung fühlt sich für uns eher an wie tausend Entscheidungen gegen andere Sachen. Ich nehme dann zum Beispiel gern das Beispiel die Tomorrow Bank. Die ist ganz beliebt bei der Gen Y, weil da sozusagen die Mischung aus Nachhaltigkeit und aber auch was sehr Stylisches, was, du hast das Gefühl, das ist eine neue Ära von Banking. Da kommen so zwei Sachen zusammen. Das heißt, die Gen Y muss sich hier nicht entscheiden. Das ist sozusagen die eine Form, wie man das lösen kann. Bei der Gen X bin ich spannend. Die haben am stärksten Angst, das, was sie bisher aufgebaut haben. Und es ist ja auch einiges. Die haben auch einiges zu verlieren. Das wieder zu verlieren, jetzt durch Inflation, die Krise und die ganzen Dinge, die uns so beschäftigen auf der Welt. Und die wünschen sich Partner, wo sie sich mal anlehnen können. Also Kommunikation, die so Botschaften enthält wie, wir nehmen dir was ab, du kannst mal durchatmen, hau doch nochmal auf die Kacke, wir kümmern uns um das Vernünftigsein. Also so ein bisschen da Entlastung reinbringen, das ist bei der Gen X ganz auffällig. Ja, und die Babyboomer, die haben sozusagen ein wahnsinnig starkes Inner Child in sich. Da geht es nicht mehr so sehr darum, jetzt die Welt noch zu retten. Und es ist auch eine psychologische Kränkung drin, weil die Zukunft, von der wir die ganze Zeit reden, die werden die wahrscheinlich nicht mehr erleben. Das heißt, die drehen das einfach um und sagen, ja, wenn ich nicht mehr Teil dieser Zukunft bin, dann ist diese Zukunft auch nicht mehr Teil von mir. Was total nachvollziehbar ist, finde ich. Das heißt, die legen den Fokus viel mehr auf Fun, auf Genießen. Und auch das, finde ich, ist nachvollziehbar. Das ist jetzt in aller Kürze, das ist jetzt sehr runtergebrochen. Mal so ein paar Highlights aus den.
Als du das eben erzählt hast, muss ich so bei diesem Begriff Klarheit so ein bisschen, habe ich drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich für mich? Ne? Also, was ist denn Klarheit? Und im Moment ist ja die Definition von Klarheit, keinen Interpretationsspielraum mehr zu haben, ne? Was ich ja so ein bisschen tragisch finde. Also im Moment wird viel probiert, alles für alle zu machen. Ne? Also du schießt quasi mit Schrot und probierst, alle möglichen Leute einzufangen. Ich glaube, also das ist meine Überzeugung als Kreativer, ne? Ist halt dieses, die Überraschung. Ne? Also wenn du was schaffst, was nicht erwartet wird, ne? Wenn du dich quasi so wie so ein Bus erfährst, was im Moment überhaupt nicht passiert. Das heißt, Kommunikation ist wahnsinnig stringent, wahnsinnig gleichförmig. Du, auch wenn du es ohne Ton guckst, siehst du allein schon von der, also wenn du jetzt visuelle Kommunikation siehst, alleine schon von den gecasteten Models weißt du schon, was jetzt Phase ist, weil es gibt dieses, was Hornbach damals mit Blixer Bargeld gemacht hat. Das sind einfach Sachen, die reißen, die sind so progressiv, die reißen dich einfach die verstören das. Und das ist auch das, was so ein bisschen dieses, was gute kreative Werbung auszeichnet. Das wird nicht jedem gefallen, aber wir müssen auch nicht jedem gefallen, denn wir müssen einfach nur Zeichen setzen. Und das ist auch, ne, was wir zum Beispiel bei Gustavo Gusto zum Beispiel erleben. Also ich glaube, keiner hätte dir gesagt, wir brauchen jetzt nochmal eine neue Pizzamarke. Aber die Kommunikation dieser Marke ist so anders, so erfolgreich als absolut, also es ist wirklich völlig absurd, wie die es schaffen, als ganz kleine Marke nur über Kommunikation und natürlich auch über Geschmack der Pizza, so, aber es zu schaffen, so in den Mittelpunkt zu rollen, obwohl jetzt niemand sagen würde, okay, die kommunizieren genau so. Und ich glaube, dass die Herausforderung gerade bei, wenn du so als Hidden Champion da raus katapultierst, kommst, zu sagen, okay, wir bleiben bei dieser Kommunikation und fangen jetzt nicht an zu kommunizieren wie alle anderen, denn wir probieren immer alles agil neu uns zu erfinden und zu überraschen. Man sieht das ja auch so ein bisschen bei dieser ganzen Weihnachtskommunikation, die gerade stattfindet. Jeder fängt jetzt an, einen neuen Weihnachtsfilm zu machen. Aber der erste Weihnachtsfilm, der wirklich disruptiv war, der war der Edeka-Weihnachtsfilm, weil der halt einfach komplett anders kommuniziert hat. Das war völlig unerwartet, völlig, hat dich auch völlig aus der Bahn gerissen. Und mittlerweile ist es auch in so einer Gleichheit angekommen. Ich würde das als sehr klare Kommunikation empfinden. So, also jetzt in meiner kreativen Sprache. So, das ist jetzt, okay, das sehe ich, das ist total klar, das ist, kann ich klar entschlüsseln. Aber es langweilt auch massiv. Also vieles davon langweilt massiv, weil es auch sich nur der Wiederholung bedient, im Grunde genommen. Ne? Also zitatische Wiederholung von irgendwelchen inszenierten Geschehnissen, die wir alle so kennen. Die Gefahr besteht halt darin, sich zu wiederholen die ganze Zeit. Und ich glaube, dass wir überraschen müssen. Das ist der einzige, also man darf nicht langweilen.
Vielleicht direkt ergänzend, weil genauso empfinden die Leute das auch, wenn wir mit denen sprechen. Also Klarheit nicht im Sinne von, ich glaube, das ist eine unterschiedliche Definition, die wir von Klarheit haben. Deswegen gut, dass du das nochmal ansprichst. Also Klarheit ist gemeint im Sinne von Profilierung. Zeig mir, wer du bist und was du eben auch nicht bist. Na, das ist das, was die Leute wollen. Also ein Beispiel, was oft genannt wurde in der letzten Studie, ist Telekom versus Vodafone. Außer der Farbe ist da nicht mehr viel aus Sicht der VerbraucherInnen. Also ich glaube, Markenverantwortliche sehen da deutlich mehr. Auch wir, die da für beide forschen dürfen, sehen da deutlich mehr. Aber was beim Verbraucher und der Verbraucherin ankommt, das ist ja die Frage. Und die konnten uns häufig dann nicht mehr sagen als, oder haben es eben als Beispiel genannt, ja, das eine ist Magenta, das andere ist Rot. Und dann wird es schon schwierig für mich. Ne? Und das ist halt so ein Ding, das ist bitter, ne? Weil man ja weiß irgendwie, das sind zwei übergrandiose Marken, die wahnsinnig viel machen. Und das ist so ein bisschen das, die Challenge der Zeit, die aber ganz viele Marken haben, nicht nur die beiden. Dieses Profil, das eigene, rüberzubringen, dass es so klar wird, das meinten wir mit Klarheit, dass es sofort greifbar wird. Mhm. Und da sind Überraschungen, glaube ich, auch fester Bestandteil von. Aber es braucht eben auch ein Profil, was wiedererkennbar ist, ne? Wo man weiß, man hört was zum Beispiel und weiß direkt, ich finde das bei Flensburger so toll, bei dem Plöpp, wenn ich das im Radio höre, da geht sofort, ne, wie Philipp am Anfang auch gesagt hat, eine Welt auf. Was auch immer danach kommt dann als Geschichte, als Produkt, als Weiterführung, die Welt ist schon da. Und sowas, also Signale, Codes, irgendwie so eine Art DNA, die sich durchzieht, egal was man macht, das braucht es schon aus psychologischer Sicht, damit einfach damit das schneller entschlüsselt und dekodiert werden kann von den Leuten.
Absolut, also vor allen Dingen deswegen ist ja auch sowas wie Markenklang oder Sonic Branding in Teilen sehr wichtig, weil das halt, ne, also man, also ich sag dazu immer, es gibt dem eine Heimat, ne, du, eine akustische Heimat, wo du stattfinden kannst. Und ich, also das, was du eben sagst, ist ja auch dieses, ne, Autowerbung, ne? Als ich quasi groß geworden bin in der Werbung, da war das Größte, Autowerbung zu machen. Da hat sich quasi jemand einen halben Arm abgehackt dafür, irgendwas für Mercedes zu machen. Und mittlerweile hat das so eine Gleichheit, auch durch CGI natürlich, ne? Alles ist 3D gerendert. Wenige Leute erzählen noch eine wirkliche Geschichte. Aber deshalb ist ja dieses Jaguar-Beispiel so interessant eigentlich. Und wir wissen ja noch nicht, was passiert so wirklich, ne? Also, aber, also es ist auch natürlich ein Gespräch aus der Blase, ne? Mag man das jetzt gut oder schlecht finden, was da passiert, aber es ist anders. So, es ist komplett anders und es ist total disruptiv. Und das finde ich total spannend, dass Leute da das als absolut negativ im größten Teil bewerten, obwohl es total interessant ist, weil es so ganz anders ist. Man mag es jetzt mögen oder nicht, aber die Leute, zumindest in der Branche, sprechen darüber. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Leute da, ob das überhaupt stattfindet außerhalb. Das ist ja auch genau dieses KI-Thema, ne? Also wir alle beschäftigen uns wahnsinnig mit KI, aber jetzt jemand, keine Ahnung, meiner Mutter musste das jetzt nicht, die fängt jetzt mal ganz unten an sozusagen. Aber das ist ja so, also das finde ich halt einfach spannend, so Gegenvorschläge, die absolut erfolgreich sind.
Wie macht ihr das, Philipp? Patricia hat ja jetzt diese vier Generationen kurz beschrieben nach dem Motto, was ist denen wichtig, was steht für die im Vordergrund oder auch im Hintergrund. Nutzt ihr solche Erkenntnisse, solche Daten, wenn ihr kreativ Kampagnen entwickelt? Also habt ihr das im Hinterkopf oder passiert das eher aus dem Bauch raus?
Nee, also wir bedienen uns natürlich auch dieser zitatischen Ebenen, ne? Also es gibt ja einfach Sachen, die sind generationsübergreifend. Also Patricia, du wirst mir vielleicht widersprechen, wenn dem nicht so ist. Aber es gibt natürlich Dinge, die generationsübergreifend auditiv funktionieren, ne? Natürlich verändert sich Musik, aber irgendwie verändert sich Musik tatsächlich auch gar nicht, weil wir in so einem Circle sind. Ne? Also Mode funktioniert auch in einem Circle im Grunde genommen. Und deshalb arbeitet man schon auf emotional wiedererkennbaren Ebenen. Ne? Also diesen Sachen bedienen wir uns natürlich und dann gucken wir, wie weit können wir uns davon entfernen. Und das besprechen wir dann mit dem Kunden. Und dann im Endeffekt ist der Kunde die Person, die es entscheidet. Denis Villeneuve hat es auch geschafft mit einem Film, der den keiner erwartet hat, der komplett anders klingt, der komplett anders aussieht als jeder andere Hollywood-Film und der epische Einstellung hat, kommerziell wahnsinnig erfolgreich zu sein. Und genauso diese Beispiele gibt es in der Werbung auch von Leuten, die anders kommunizieren. Wir können sagen, es gibt diese Sachen da draußen, die popkulturell relevant sind. Ich glaube auch, das ist das, was viele Kunden wollen. Die wollen in diese Tiefe der Popkultur, die wollen irgendwie Teil von etwas sein, von etwas Relevanten, was sich dann irgendwie multipliziert. Wo finden Dinge statt, die auch Leute emotionalisiert haben, die jetzt nicht mit Werbeetat beschmissen wurden zum Beispiel. Sachen, die sich organisch vervielfältigen, weil das ist ja die Chance, die du immer hast.
Vielleicht ergänzend dazu, ich dachte gerade so, also mir gefällt immer der Gedanke zu sagen, dass Insights oder die Psychologie bei einer Kreation so wie so eine Art Leitplanken bilden. Also wäre nochmal die Frage, wie sich das für Philipp als Kreativer dann anfühlt, ob das das richtige Bild schon ist. Aber so sehe ich es meistens so, dass man sagt, es muss ganz viel Raum geben, aber so eine Art Leitplanken, dass man nicht zu weit vom Kerninsight abweicht, dass man nicht die Spur irgendwie verliert. Ich habe jetzt leider nur ein sehr altes Beispiel, aber ich finde das sehr sehr plakativ dafür, was passiert, wenn man sozusagen den Kerninsight zu weit verlässt. Jedes Mal, wenn wir über Alkohol forschen und dann fragen, welche Werbung kennt ihr denn noch? Was war denn so richtig erfolgreiche Werbung? Dann kommt immer das, es hat so schön geprickelt in meinem Bauchnabel. Wirklich, das ist bis heute, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war.
Ich war jung.
In den Köpfen der Leute. Witzigerweise wird aber gedacht, dass es Sekt ist. Es ist aber nicht Sekt, es ist Schöfferhofer Bier. Und das liegt daran, aus psychologischer Sicht, dass Alkohol, der im Bauchnabel prickelt, meistens kein Bier ist. Also, ne, so von, wie fühlt man sich, wenn man das wirklich mal, was war das für eine Szene? Das war sehr sinnlich, das war erotisch, das war ein schöner Frauenkörper, das ist jetzt nichts, was du psychologisch mit Bier, also mit der Kategorie Bier, verknüpfst. Und das ist so ein, daran merkt man, wenn man zu weit weg ist in der Ausgestaltung von dem eigentlichen Kerninsight, dann kann es sein, dass deine Werbung in die Geschichte eingeht, als wahnsinnig gute Werbung, aber sie hat dann vielleicht nicht so viel für die Marke getan oder nicht so viel für das Produkt, das verkauft. Also es gibt ja tatsächlich auch an der Stelle verschiedene Ebenen von Erfolg. Es kann eine wahnsinnig geile Kreation sein, was es in diesem Fall war. Die Leute haben es bis heute im Kopf selbst. Gen Z, die das nie gesehen hat, ich weiß gar nicht, wo die das herhaben, wahrscheinlich aus irgendwelchen 90s-Zusammenschnitten. Aber die Frage ist, was bleibt an der Marke dann hängen? Ne? Also das kann man auch nochmal abstufen sozusagen.
Deshalb ist ja immer diese magische Frage, sich damit sehr lange auseinanderzusetzen, was ist denn der eigentliche Markenkern? Halt, ne? Wo kommen wir her? Was ist die Heritage von der Marke? Und das zu entschlüsseln, aber auch mit den Leuten, die da arbeiten. Deshalb sagen wir immer, wir können uns halt super viele Dinge ausdenken, aber Leute, ihr macht es die ganze Zeit, deshalb geht es nicht ohne euch. Ne? Also auch, das ist auch das, was wir zum Beispiel bei Mediamarkt viel gemacht haben. Wir haben uns halt mit den Leuten, die Ewigkeiten diese Marke machen, zusammengesetzt und so. Was ist denn der Insight? Was wollen wir? Gibt es eine Geschichte? Und im besten Fall gibt es eine Geschichte und du schaffst es, diese Geschichte akustisch zu erzählen. Also das ist ja das Magische an Sound, dass du anfangen kannst, Töne aneinander zu ketten und auf einmal ergibt es eine Geschichte und ergibt es Sinn. Ne? Und wenn du diesen Markenkern verlässt, dann wird es einfach wahnsinnig beliebig. Aber das passiert ja eh tatsächlich ganz viel, weil Leute nicht anfangen, über ihren Markenkern nachzudenken, sondern darüber nachzudenken, was die Telekom zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Sonic Branding sind, was die Telekom seit mehr als, glaube ich, man verwechselt das immer, ich glaube, es sind 30 Jahre jetzt oder sowas mit ihrem Soundlogo machen. Und alle sagen, ja, wir wollen das wie die Telekom. Dann denkst du so, ja, könnt ihr haben. Ich kann euch irgendwelche Random-Töne dahin zimmern, aber vielleicht ist es gar nicht das Richtige, tonal zu kommunizieren, sondern zu sagen, wir machen ein Geräusch, was, weil wir schweißen, weil wir eine Schweißfirma sind, wir machen ein Geräusch, was Schweißen emotionalisiert oder whatever. Ne? Aber das ist so ein bisschen dieses, man bleibt ganz wenig bei sich als Marke, sondern guckt auf die, es ist ja auch was ganz Menschliches wahrscheinlich, man guckt, wer hat was Erfolgreiches getan, das wollen wir auch. Aber es macht vielleicht tatsächlich gar keinen Sinn und da probieren wir dann einzusteigen und zu sagen, könnt ihr haben. Aber vielleicht überlegen wir alle nochmal gemeinsam, was ist der Markenkern und dann passieren, also ich muss dir ganz, ganz zustimmen, ich habe es auch vergessen, wer der Kunde war. Ich hätte genau das Gleiche gedacht. Aber ja, genau, diese Dinge passieren dann einfach, ne? Also, und ja. Spannend auch, super, wahnsinnig spannend.
Ja, ich muss gerade so schmunzeln, wenn ich Philipp zuhöre, weil es ist, als hätte er die Studie mit uns gemacht, die letzte. Weil wir tatsächlich da auch zu dem Schluss gekommen sind, dass du heute eine Soul-Brand und keine Love-Brand sein musst. Also ich habe es versucht, ein bisschen plakativ auszudrücken, was die Leute sich da draußen wünschen. Weil die Love-Brands genau diesen, die das Ziel mit sich bringen, von möglichst vielen Menschen geliebt zu werden. Es gibt natürlich großartige Love-Brands, keine Frage, sind wir uns alle einig, die machen auch viel richtig. Aber die Haltung, ich möchte eine Love-Brand sein, die führt schnell in genau das, was Philipp gerade beschrieben hat. Ne? Also man schielt auf irgendwen, der wahnsinnig erfolgreich ist, wie zum Beispiel die Telekom, und sagt, ja, das machen wir jetzt auch. Das kann ja nur gut sein, das kann ja nur funktionieren. Und Soul-Brand sein bedeutet wirklich auf Soul-Research gehen. Was macht dich denn aus? Als du und deine Unternehmen gegründet wurden, was war denn die Mission damals und spürt man die heute noch? Also warum glaubtest du, braucht es euch damals? Welche Lücke habt ihr gefüllt? Ne? Welches Gefühl wolltet ihr vermitteln? Und das wieder zu nehmen, was ja dann der eigentliche Markenkern ist, was Philipp ja auch gesagt hat, und daraus etwas zu gestalten, dafür das Kreative zu nutzen, das ist eigentlich das, wo wir auch sagen nach der Studie, da muss es wieder mehr hin. Die Leute sehnen sich richtig danach. Ich würde so gerne die Sachen wieder mehr am Sound erkennen. Ne? Ein schönes Beispiel ist IKEA. Es ist kein Soundlogo an sich, aber diese Stimme mit dem Slang. Ne? Das ist auch sowas, wo die Leute, da geht sofort eine Welt auf. Das ist sofort klar, okay, so fühlt sich ja. IKEA.
Ja, ja, also das Thema Audio wird ja auch immer wichtiger. Ne? Und deswegen das Thema Soundlogo oder eigenen Sound zu entwickeln, diese Erkenntnis, man muss sich mehr abheben, du hast es auch gerade zitiert mit Love Brand und Soul Brand, man muss mehr einen eigenen Charakter entwickeln, man muss auffallen, hast du vorhin gesagt, Philipp, man muss rausstechen aus dem Einheitsbrei. War das früher anders? Habt ihr da das Gefühl, es hat sich jetzt gerade in der aktuellen oder jüngeren Zeit dahingehend was verändert oder war das nicht schon immer so?
Das ist eine schwierige, also es wurde ja früher auch weniger, auf weniger Kanälen kommuniziert einfach. Du hast ja jetzt einfach einen viel größeren Multiplikator mit Social Media, mit YouTube, mit einem Streaming, mit Podcast, mit, es gibt ja viel mehr Formate, in denen du arbeiten kannst. Und natürlich ist es viel einfacher, auf allen Format, auf allen Sachen das Gleiche auszuspielen. Aber das ist ja völliger Quatsch. Weil du erreichst ja auf verschiedensten Formaten, klar, auf verschiedensten Streaming-Plattformen, verschiedenste Menschen. Und das ist ja das, was wir immer probieren zu, also was ich auch total schlau finde, weil wenn du dir sowas wie Gaming anguckst, wenn du dir sowas wie Serien anguckst, ne, das ist alles, also spitz kann man jetzt nicht sagen, aber es ist schon einfach so ein bisschen schlanker. Und ich glaube, du kannst, hast halt die Chance, auf jedem Kanal andere Leute zu begeistern und zu überzeugen. Aber wenn du überall das Gleiche ausspielst, dann schaffst du so eine Langweiligkeit. Und das passiert gerade tatsächlich häufig. Aber nicht bei allen. Ne? Also es gibt einfach diese, es kommt natürlich auch auf Inhalt an. Wenn du jetzt wie bei dieser Schweißfirma bist, kannst du natürlich auch da hast du die Möglichkeit, ne? Du kannst einen geilen Podcast über Leute machen, die irgendwelche absurden, komplexen Skulpturen schweißen, so. Und dann hast du irgendwie Insights auf TikTok, wie der Jürgen zum Beispiel in der Firma rumläuft, weil der ein geiler Typ ist, oder die Sabrina, weil die super ist, so. Dann zeigt die, macht die absurde Sachen in der Schweißfabrik. Aber das ist ja die Herausforderung, zu sagen, wir haben diesen Mut und auch die interne das kreative Verlangen, all unser Inneres nach außen zu zeigen. Oder du sagst, ist doch auch egal, wir machen jetzt einfach mal 15 Millionen Media auf so ein Ding und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn wir 17.000 Likes bekommen, die wir uns eingekauft haben, ist auch okay.
Ja, ich glaube auch immer, also Zeitgeist, irgendwie habe ich das Gefühl, verläuft so spiralförmig. Also wir haben immer das Gefühl, alles ist immer neu, aber ich finde, Philipp hat auch schon mehrmals gesagt, am Ende wiederholt sich alles auch irgendwie. So ist es, finde ich, auch geschichtlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die 80er denke und die Werbung da, die war extrem mutig, die war extrem profiliert, sie war aber auch an vielen Stellen sehr fragwürdig. Und wir sind ja jetzt in so einer Zeit, wo wir irgendwie das Schlechte, in Anführungsstrichen, das, wo wir jetzt gesellschaftlich uns darauf geeinigt haben, das wollen wir so nicht mehr, das wollen wir weglassen. Also, und ich glaube, so wird es immer wieder so eine Findungsphase sein, wo wir so durchlaufen als Werbetreibende.
Das macht Mut. Philipp, du nickst. Siehst du das auch so? Habt ihr die Erfahrung?
Ja, also das habe ich ja auch schon häufiger mal früher gesagt, ist halt dieses, dadurch, dass ja alles so gleich gerade ist, ne, ist ja, du musst ja nur an einer kleinen Schraube was drehen und auf einmal ist es ganz anders. Ne? Aus dieser Masse und Überraschung zu schaffen, ist für Marken gerade wahnsinnig simpel, könnte man sagen. Wenn man Bock hat. Ne? Also man muss schon Bock haben, das ist wichtig. Und wenn man so ein bisschen als Unternehmen auch open-minded ist, kann man so viele neue Formen ausprobieren. Gamification, Audio, das auf dich reagiert. All diese ganzen Sachen sind Möglichkeiten, die es gibt, wo du halt auch als Unternehmen, also oder vielmehr als Konsument das Gefühl bekommst, dadurch, dass du anders angesprochen wirst, würde ich jetzt sagen, ne? Also ich bin vielleicht auch nicht der Prototyp eines Konsumenten, aber dass ich dann ernst genommener werde. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, so ich spiele Werbung personalisiert aus und kann ja aufgrund der Tatsache, was Leute zum Beispiel hören, könnte ich zum Beispiel dem Hendrik, der gerne irgendwie Heavy Metal hört, unterlege ich quasi seinen Spot mit Heavy Metal Musik zum Beispiel. Ist halt was ganz, ne, also es ist eine ganz andere Personalisierung ist möglich. Und das merken wir ganz viel, dass das viel mehr abgefragt wird und viel interessanter auch wird, so hier und da mal ein Experiment zu machen, in so kleinen Skalierungen und dann zu gucken, vielleicht rollen wir das weiter aus, weil es geht und weil es weil das Kommunikation auch einfach spannender macht.
Super, das ist doch, also macht mir Mut oder macht mir Hoffnung, dass wir in naher Zukunft ganz viele auch neue Sachen in der Werbung wieder erleben werden, weil ihr sagt ja beide, der Trend ist jetzt eigentlich genau in diese Richtung. Ich könnte euch ewig zuhören, weil so die Macherperspektive und die akademische, forscherische Perspektive zusammenzubringen, das ist ja wirklich so was ganz Besonderes. Eure letzte These, euer letztes Schlusswort, würdet ihr nach diesem Podcast vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Kunden zum Telefonhörer greifen, du Philipp, und vielleicht die Patricia anrufen und fragen, du, ich habe hier so einen Kunden, was würdest du mir denn empfehlen, in welche Richtung müsste man da vielleicht konzipieren in der Kreation oder umgekehrt, Patricia, ihr forscht auch für Kunden, würdest du den Philipp anrufen und sagen, ah, ich brauche jetzt mal wirklich so eine schöpferische Eingebung, so einen kreativen Impuls, was wäre denn für den zu empfehlen?
Ja, total. Ich finde, man merkt im Gespräch mit Philipp sofort, dass so die Hauptkraft von ihm im Motivieren ist. Ne? Also wenn Philipp zuhört, finde ich, dann kriegt man direkt Bock, was zu gestalten. Man kriegt direkt Bock, irgendwie was zu machen, loszulegen, einfach mal irgendwie loszuziehen. Und das ist ja auch das, woran es scheitert, der erste Step. Und das ist eigentlich auch der perfekte Bogen zu dem, womit Philipp gestartet ist, nämlich mit dem, es muss nicht perfekt sein. Ne? Es darf improvisiert sein, es darf überraschend sein. Und das finde ich Das war für mich jetzt persönlich, aber auch für meine Arbeit so der inspirierendste Punkt, den ich mitnehme von heute.
Ich war am Anfang nicht so eher skeptisch, weil ich bin nicht so ein großer Fan. Also als Kreativer hast du ja Angst vor der Marktforschung, ne? Also das ist ja quasi das Worst-Case-Szenario, was eintreten kann. Ich komme ganz viel auch von so psychologischen, das ist die Essenz von allem. Und was ich halt viel gelernt habe, ist halt, oder bei diesem Gespräch gelernt habe, dass diese Vorstellung, die ich mal hatte, von wie gearbeitet wird, ne, dass da draußen die Patricia ist zum Beispiel, die ganz anders arbeitet, ne, und die nicht meine Horrorvorstellung von einer Marktforschung erfüllt, sondern dass man da sehr konstruktiv, sehr schlau, sehr emotional, sehr popkulturell, also eigentlich genau das, was ich alles befürworte, ne, dass da jemand ist, der das auch so fühlt und dass man das auf eine ganz andere Stufe heben kann und anders arbeiten kann. Das, also die Marktforschung, ich habe heute herausgenommen, die Marktforschung ist nicht unser Feind, sie kann auch unser Freund sein. Es müssen sich Dinge ändern, weil sonst kommen wir in einen Strudel, in dem wir eh schon in Ansätzen sind, aber in dem wir bitte nicht gefangen werden wollen.
Großartig. Also ich finde, besser kann man es jetzt nicht abschließen. Jeder hat was mitgenommen. Philipp hat die Angst vor den Marktforschern abgelegt und ich habe gelernt, es braucht wieder mehr Raum für Improvisation und es muss den Mut, Fehler machen zu dürfen, definitiv geben, damit wir einfach wieder wirkungsvolle, kreative und emotionale Kampagnen hören können. Ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch.
Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.